Ich freue mich, dass ich diese Nachmittagsstunde bei euch sein kann und dass wir über dieses Thema nachdenken können zusammen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Pause gehabt, wie ich sie gehabt habe. Das Essen hat ausgezeichnet geschmeckt. Und ich hoffe, dass uns gelingt, jetzt nach dem Essen die geistige Frische zu haben, um uns auf diese wichtigen Gedanken einzustellen. Diese Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben, ist ja eine Frage, die viele Leute beschäftigt, alt und jung. Das ist eine Frage, die immer wieder aufkommt. Unglücklicherweise ist das, was manche Christen als Antwort geben auf diese wichtige Frage, nicht immer so hilfreich. Mich selbst hat diese Frage auch sehr beschäftigt und ich bin dann zu anderen erfahren, wirklich sicher und gewiss, du hast ewiges Leben? Manche Leute sagen, ist das überhaupt möglich? Manche Leute sind unsicher und sagen, naja, zu behaupten, ich habe das ewige Leben, das ist doch vermessen. Das weiß doch nur Gott allein, oder? Erlaubt mir, dass wir einen Text zusammen lesen in diesem wichtigen Punkt. Denn das ist ein Schlüssel, ein Kernbereich in dieser ganzen Thematik des Willen Gottes. 1. Johannesbrief, also nicht das Johannesevangelium, sondern 1. Johannes, Kapitel 5, und ich lese dort die Verse 11 bis 13. Und es gibt jetzt eine Antwort auf die Frage, ist es möglich, Heilsgewissheit zu haben? Und ich sage ja, ohne Wenn und Aber, es ist möglich, Heilsgewissheit zu haben. Und das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Und deshalb lesen wir, was das Wort Gottes sagt. 1. Johannes, Kapitel 5. Und ich lese hier ab Vers 11. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und jetzt kommt der Vers 13. Und hier wird es ganz deutlich, und ich lese ihn falsch vor, damit ihr genau mitlest, was wirklich in der Bibel steht. Und dann sagt ihr mir, was falsch ist. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr vermutet, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Steht das da? Da steht hier, das habe ich euch geschrieben. Was? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Es ist möglich zu wissen, ob du ewiges Leben hast. Und ich habe festgestellt, dass viele Christen, viele aufrichtige Christen an dem Punkt unsicher sind. Und sich nicht wirklich sicher sind, habe ich wirklich ewiges Leben? Und wenn ihr sie ansprechen würdet, dann würdet ihr Antworten bekommen wie, ich glaube schon, ich vermute, wahrscheinlich. Aber das ist keine gute Antwort. Wenn ich dich fragen würde, hast du heute Morgen gefrühstückt? Und du würdest mir antworten, ich glaube schon. Dann würde ich sagen, hast du gefrühstückt oder nicht? Und du sagst, wahrscheinlich, ja, hast du jetzt gefrühstückt oder nicht? Ich vermute, entweder ich habe gefrühstückt oder nicht. Und hier ist es genauso. Die Bibel sagt, es ist möglich zu wissen, dass ich bei Gott angenommen bin. Es ist möglich zu wissen, dass ich erlöst bin. Kein Mensch hat das Recht, dieses Urteil über irgendeinen anderen Menschen zu sagen. Wir sind nicht Gott, aber jeder kann für sich persönlich Gewissheit haben. Ich bin bei Gott angenommen. Und wenn ich heute sterben würde, ich hätte die Gewissheit auf ewiges Leben. Und ich möchte euch sagen, das ist das wichtigste Anliegen des Willens Gottes für dein Leben. Warum? Was nützt es dir? Was würde es dir nützen, den Willen Gottes zu erfahren, ob du das Auto A oder das Auto B kaufen willst, ob du einen Opel kaufen willst oder einen Ford. Ob du diesen Menschen heiraten sollst oder jenen Menschen. Ob du dort wohnen sollst oder woanders. Was würde dir es nützen, diese Antwort zu bekommen, wenn du keine Gewissheit hast auf ewiges Leben? Das Wichtigste in deinem Leben würde dir fehlen. Das heißt, ohne Heilsgewissheit auf ewiges Leben zu haben, sind alle anderen Fragen nach dem Willen Gottes bedeutungslos. Und es ist sehr interessant, dass genau der Punkt das Thema ist, worüber die Bibel am meisten spricht, wenn sie vom Willen Gottes redet. Vom Heilsplan Gottes, von der Erlösung, wie wir Menschen errettet werden können. Das ist die allerwichtigste Frage im Willen Gottes. Alle anderen Fragen sind zweitrangig und verblassen gegenüber dieser einen wichtigen Frage. Und wenn du dir nicht sicher bist und nicht weißt, ob du wirklich ewiges Leben hast, dann möchte ich dich ermutigen, sprich mit deinem Prediger. Geh zu Michael Faber. Sprich mit irgendjemand anders aus der Gemeinde. Sprich ihn an. Geh zu einem Menschen, von dem du den Eindruck hast, es ist ein lebendiger Christ. Er ist freudig im Glauben oder sie ist freudig im Glauben. Sprich sie an und sag, erklär mir, wie kann ich diese Gewissheit bekommen? Die gute Nachricht ist, es ist nicht schwer. Es ist ganz leicht. Es sind einige wenige Punkte. Und das ist das Schönste, was es gibt. Wenn du von dieser Gewissheit aus dein christliches Leben führen kannst, von der Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu ihm. Wenn ich heute sterben würde, ich habe Frieden mit Gott geschlossen. Ich wüsste, ich bin bei ihm. Er hat mir ewiges Leben geschenkt. Alles andere lässt dich innerlich immer in einer Unruhe. Und alle anderen Fragen sind peripher, sind zweitrangig, unbedeutend im Vergleich zu dieser einen entscheidenden Frage. So, das ist ein wichtiger Punkt. Und damit bin ich bei einer ganz entscheidenden Aussage in meiner Thematik. Und die mag für den einen oder anderen ungewohnt klingen. Und ich habe das einmal so formuliert. Ich habe gesagt, Gottes Wille ist hauptsächlich Sein. Gottes Wille besteht hauptsächlich im Sein. Was meine ich damit? Ich glaube, dass es dem Teufel gelungen ist, viele ernsthafte Christen über Jahre hinweg so zu täuschen, dass sie glauben, der Wille Gottes ist vor allen Dingen mit der Frage nach ihrem Beruf verknüpft oder mit dem Ort, an dem ich zum Beispiel wohne. Und deshalb machen sich Gedanken, soll ich ins Missionsfeld gehen oder nicht? Oder sie überlegen, soll ich Prediger werden oder Arzt oder Kauffrau oder Lehrerin oder Jurist oder was es auch immer ist. Und dann zerbrechen sie sich den Kopf, wo sie Gott am besten dienen. Hier oder woanders, in Zürich oder in Basel oder in Frankfurt oder in Rom oder wo es immer ist. Und ob sie auf eine bestimmte Freizeit gehen sollen oder einen bestimmten Studienzweig einschlagen sollen, ob sie dieses oder jenes tun sollen. Und ich glaube, wenn ich nur Antworten suche auf meine Frage nach Führung, dann werde ich vermutlich wenig Antworten bekommen. Wenn ich aber zuallererst Gott suche, trachtet zuerst nach was? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zufallen. So die Frage, wie erfahre ich den Willen Gottes, macht uns häufig passiv und führt uns vielleicht sogar in eine verkehrte Gedankenrichtung. Die Frage, wie treffe ich gute Entscheidungen, die im Willen Gottes sind, diese Fragestellung macht mich aktiv und lässt mich nachdenken, wie kann ich den Willen Gottes umsetzen, überträgt die Verantwortung der Entscheidung von Gott auf mich und stellt mich damit auch in die Verantwortung der Nachfolge. Und ich glaube, dass wir hier an einem wichtigen Punkt sind. Gott sind die Entscheidungen, die ich treffe, nicht gleichgültig. Gott sind die Entscheidungen, die ich treffe, nicht egal. Und natürlich, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Aber die Bibel sagt uns auch, dass Gott uns nach seinem Bilde erschaffen hat. Wir sind als Menschen im Bilde Gottes erschaffen und dazu gehört auch die Fähigkeit, uns frei zu entscheiden. Gott hat uns nicht alle Entscheidungen im Voraus abgenommen. Und Gott gibt uns die Möglichkeit, die Gelegenheit und die Freiheit, gute Entscheidungen zu treffen. Und deshalb sind wir für diese Entscheidungen auch verantwortlich. Und so wie ich mich entscheide, so bilde ich auch Gewohnheiten aus. Und so wie ich gewohnt bin zu handeln, prägt das meinen Charakter. Und mein Charakter ist schlussendlich das, was ich letztlich in den Himmel mitnehmen kann, von allem, was es hier auf dieser Erde gibt. Und alles hängt von der Entscheidung ab, die ich in kleinen Dingen auch treffen kann. Das Problem, das wir häufig haben, ist, wir möchten möglichst jetzt schon ganz genau wissen, was Gott in der Zukunft 25 Jahre von jetzt vorhat mit mir. Ich möchte es mal so vergleichen. Ihr kennt alle, ihr habt das sicherlich gesehen, solche großen Taschenlampen. Kennt ihr diese Maglite-Taschenlampen, diese großen schwarzen Taschenlampen? Wenn ihr so eine Taschenlampe habt und sie anmacht, dann kommt ein Strahl, ein Lichtstrahl, der weit, weit leuchtet, fast einen Kilometer weit, und ihr könnt hinten in der Dunkelheit alles ableuchten und sehen. Und wir stellen uns das manchmal mit Gott auch so vor. Ich möchte jetzt gern wissen, lieber Gott, was hast du vor mit mir? Ich werde euch im zweiten Teil, nachdem wir die Pause gemacht haben, aus meinem eigenen Leben kurz berichten, wie Gott mich geführt hat und wie es mir gegangen ist, als ich danach gefragt habe, den Willen Gottes zu erfahren und welche ganz praktischen Schritte wir gehen können, um den Willen Gottes in ganz praktischen alltäglichen Fragen dann auch zu erfahren. Das kleine Vorausschau nach der Pause, die wir gleich haben werden. Manche Leute denken, beim Willen Gottes ist es genauso. Ich klicke das an und dann zeigt er mir genau, in 10 Jahren bist du da und dort und machst das und jenes. Aber ihr lieben Geschwister, so funktioniert das nicht. Im Psalm 119, Vers 105 gibt es einen Bibeltext. Ganz bekannten Text. Der Text heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Es gibt ein wunderschönes Lied, das diesen Bibeltext auch vertont hat. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Jetzt, als der Bibelschreiber dieses Wort geschrieben hat, gab es noch keine Taschenlampen, die 1 Kilometer leicht geleuchtet haben. Halogenscheinwerfer gab es damals nicht. So, was hatten Sie für Lampen? Ich habe sie vielleicht schon gesehen. Das sind so kleine Tongefäße, so Öllämpchen gewesen. Habt ihr solche Öllampen schon mal gesehen? Das Gleiche habt ihr, wenn ihr eine Kerze anzündet. Ihr könnt in einem dunklen, finsteren Raum sein. Das ist stockfinster. Und ihr zündet eine Kerze an, so eine kleine Öllampe. Und was passiert? Diese Lampe gibt genügend Licht, dass ihr die nächsten 1-2 Schritte gehen könnt. Aber ihr seht nicht, was ganz hinten im dunklen Raum alles verborgen ist und so weiter. Das erhält die kleine Lampe nicht. Ihr seht gerade 1-2 Schritte. So, und wenn ihr diese 1-2 Schritte geht, was passiert dann? Ihr seht wieder 1-2 Schritte weiter, um die nächsten paar Schritte gehen zu können. Und wenn ihr diese Schritte geht, was dann? Dann seht ihr das genügend Licht, um die nächsten 1-2 Schritte gehen zu können. Und so führt Gott im Leben, habe ich erfahren. Er sagt nicht, Frank, und in 10 Jahren bist du dort und dort und machst dies und jenes. Und damit du dieses Ziel erreichst, musst du jetzt so und so und damit du dorthin kommst. So würden wir uns das manchmal wünschen, nicht? Und dann bist du verheiratet und hast so und so viele Kinder und so viel. Machst den und den Beruf und fährst das und das Auto und dann weißt du, was in 15 Jahren auf dich zukommt. Aber so antwortet Gott nicht auf unsere Fragen. Aber er gibt genügend Licht, dass ich im Lichte seines Wortes die nächsten paar Schritte gehen kann, ohne irre zu gehen, ohne meinen Fuß an den Stein zu stoßen. Und wenn ich das im Vertrauen gehe und mich auf den Weg mache, dann zeigt er mir genügend Licht, um die nächsten Schritte gehen zu können. Und so führt Gott einen von einem Schritt zum nächsten immer weiter. So, mit anderen Worten, wenn wir uns mehr auf den Plan konzentrieren, den Plan, als auf den Planer, Jesus Christus, wisst ihr, was das bedeutet? Das ist eigentlich Götzendienst. Ich drücke es jetzt mal ganz krass aus. Wenn mir der Plan Gottes für mein Leben wichtiger ist, was mache ich dann und dann und in 5 Jahren, wo bin ich dann und dann? Das ist der Plan. Wenn mir der Plan wichtiger ist als der Planer, der lebendige Gott, der an meiner Seite steht, dann ist mir etwas anderes wichtiger als Gott. Und die Bibel bezeichnet so etwas als Götzendienst. Das heißt, Gott steht nicht mehr im Mittelpunkt meines Lebens. Und ich möchte provokativ die Frage stellen, könnte es sein, dass Gott vielleicht manchmal seinen Plan im Hinblick auf Einzelheiten in meinem Leben verändert? Einfach um zu sehen, ob ich dem Plan ergebener bin als dem Planer, als ihm. So, mit anderen Worten, und das ist vielleicht der Schlussgedanke, nicht der Schlussgedanke, der vorletzte Gedanke vor der Pause. Gottes Wille hängt also mehr mit meiner geistlichen Verfassung zusammen als mit meiner geografischen Lage. Gottes Wille ist nicht so sehr an den Beruf gebunden, den ich ausübe, sondern an die Art von Mensch, der ich bin. Jetzt komme ich wieder zu dem zurück. Gottes Wille besteht im Sein. Wir sollen die Person sein, die er sich wünscht. Wir sind so gepolt, dass wir ständig was tun. Ständig schaffen, ständig, jetzt mach doch das Nächste. Anstatt dass wir einfach mal innehalten, Pause halten und die Person sind, die er sich wünscht. Nicht? Wir sind immer, mach doch das Nächste, jenes, jenes, jenes. Was nützt es mir, dass ich am richtigen Ort bin? Was nützt es mir, dass ich den richtigen Partner geheiratet habe? Was nützt es mir, dass ich das richtige Auto gekauft habe oder sonst irgendetwas, wenn ich nicht der Mensch bin, den Gott sich wünscht? Versteht ihr? Was nützt es mir, den Willen Gottes zu erkennen, wenn ich nicht der Mensch bin, der ich sein soll in seinen Augen? Und deshalb ist es wichtiger, dass ich von meinem Lebensstil, von meiner Art, von dem, der ich bin, der Mensch sein soll, wie er mich haben will. Und ich könnte sagen, Gottes Wille ist demzufolge, man könnte das so ausdrücken, einfach ein Lebensstil. Dass ich mein Leben mit Gott gemeinsam führe. Dass ich an seiner Seite gehe. Dass ich, wenn ihr so wollt, wie man das heute so schön ausdrückt, mit ihm gehe. Nicht, wenn zwei befreundet sind, zwei junge Leute, dann sagt man, die zwei gehen jetzt miteinander. Vielleicht, weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck in der Schweiz kennt, aber man sagt, die zwei gehen jetzt zusammen. Das ist eigentlich ein wunderschöner Ausdruck. Das heißt, diese Leute wollen jetzt nicht mehr nur für sich alleine leben, sondern gemeinsam, zusammen durchs Leben gehen. Sie gehen miteinander. Und das heißt es, mit Gott zusammen gehen. Wir gehen jetzt zusammen, Gott und ich. Das heißt, ich führe mein Leben nicht mehr ohne Gott. Ich will ganz bewusst mit ihm zusammenleben. Ich will das, was ich erlebe, mit ihm teilen. Er soll Teil meines Lebens sein. Und ich soll der Mensch werden und der Mensch sein, den er sich wünscht. Und dann sind all die anderen Fragen Detailfragen, die er in seiner Weisheit zur richtigen Zeit fügt und wo es dann gilt, Gott gehorsam zu sein. Mit anderen Worten, Gott will, dass wir jetzt in der Gegenwart leben. Deshalb die wichtigste Frage in Bezug auf den Willen Gottes ist die: Tue ich jetzt seinen Willen? Überlasse ich ihm jetzt die Führung in meinem Leben? Bin ich jetzt in Gemeinschaft mit ihm? Stelle ich ihm jetzt alles zur Verfügung, was er mit mir vorhat in meinem Leben? Das Wichtigste für Gott ist nicht die Zukunft, ist nicht die Vergangenheit. Das ist das, was jetzt geschieht. Deshalb habt ihr in der Bibel immer wieder den Aufruf auch, heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Der Hebräerbriefschreiber zum Beispiel sagt so etwas. Immer jetzt, heute ist die Entscheidung. Denn so wie ich mich jetzt entscheide, wird es meine Zukunft beeinflussen. Gut, ich habe viel geredet, ihr habt fleißig und tapfer zugehört. Ich würde vorschlagen, es ist jetzt 3:15, damit wir einigermaßen diesen Zeitplan nicht aus den Augen verlieren, der angekündigt worden ist. Machen wir vielleicht, weil es auch so warm ist, 15 Minuten Pause. Wir lassen frische Luft hier hinein. Und nach 15 Minuten würde ich sagen, kommen wir nochmal zusammen. Und ich werde dann im zweiten Teil ein paar ganz praktische Vorgehensweisen euch nennen und aus meinem eigenen Leben erzählen, die mir geholfen haben, die sich bewährt haben, um herauszufinden, was Gottes Wille ist und wie wir damit umgehen können. Ja, also das nach der Pause. Und ich würde sagen, jetzt machen wir 15 Minuten Unterbrechung.